Dieser Podcast wird präsentiert von der Allianz, der Vorsorgepartnerin für alle, die sich auf ihre Pension freuen wollen.
NZZ Akzent. Ein Pfeifkonzert. Die Angestellten von Volkswagen, die sind gar nicht glücklich. Es gibt dieses Video, da sieht man einen Mann im Anzug, weißes Hemd, und der steht da vor tausenden Leuten. Viele tragen Overalls, Arbeitsklamotten, in einer riesigen Werkhalle. Und er weiß scheinbar nicht wirklich, was mit sich selber anfangen in dieser Situation. Michael, was ist da los?
Ja, das ist natürlich auch für den Manager eine sehr außergewöhnliche Situation. Er steht da in Baunatal bei Kassel vor einer Betriebsversammlung im dortigen VW-Werk. Ungefähr 7000 Menschen. Wen wir da sehen, das ist der VW-Technikvorstand Thomas Schmall, der die Mitarbeiter dort über mögliche Maßnahmen des Vorstandes informiert. Und das Management möchte tatsächlich idealerweise drei Werke schließen und die Mitarbeiterzahl deutlich reduzieren.
Was heißt das deutlich?
Also 30.000 kursierte mal. Und das ist natürlich eine bedrohliche Lage für die Beschäftigten und ruft den Betriebsrat auf den Plan. Und an der Spitze dort steht Daniela Cavallo.
Und ein Thema, was zu großer Enttäuschung führt, ist, dass auch der Vorstand mehrfach von der Volkswagen-Familie gesprochen hat.
Ja, Daniela Cavallo ist natürlich auch empört, wie die Mitarbeiter über die Pläne, die der Vorstand dort geschmiedet hat, und auch über die Art und Weise, wie die Chefs reden und von einer Volkswagen-Familie sprechen beispielsweise.
Wenn man von Familie spricht, dann lässt man auch niemanden zurück und sucht in einer Krisenzeit Lösungen, die dann alle auch mitnehmen auf dem Weg in eine Zukunftsperspektive.
In dieser Volkswagen-Familie herrscht Streit und Krisenstimmung. Kann die oberste Gewerkschafterin Daniela Cavallo die Werkschließungen verhindern oder verrennt sie sich da gerade? Wirtschaftskorrespondent Michael Rasch erzählt. Ich bin Simon Schaffer. Michael, hat die Gewerkschafterin Daniela Cavallo eigentlich recht, wenn sie der VW-Spitze vorwirft, dass das ein bisschen scheinheilig ist, wenn man in dieser Situation dieses Wort benutzt?
Idealerweise ist das natürlich so, dass man in einem Unternehmen auch von einer Familie spricht oder sich als solche fühlt, wie es das manchmal auch im Vereinsleben gibt. Nur für Daniela Cavallo hat dieser Familienbegriff vielleicht eine besondere Bedeutung, weil ihre Familie, ihre eigene Familie, sehr stark mit Volkswagen und mit Wolfsburg verbunden ist. Ihre beiden Schwestern arbeiten bei VW, genau wie sie selber. Und ihr Vater hat auch schon bei VW gearbeitet. Er gehörte zu den ersten Arbeitsmigranten, die damals aus Italien kamen. Der Vater stammt aus Kalabrien, südlichen Italien. Und für ihn war es ein großer Schritt, eben aus Süditalien nach Deutschland zu kommen, ins kalte Wolfsburg sozusagen damals noch, die Sprache nicht sprechend und sich dort neu zurechtzufinden. Und die Familie hat sich dann dort eine Heimat und eine Zukunft aufgebaut. Und insofern hat für sie das Wort Familie im Zusammenhang mit dem Volkswagen-Konzern sicherlich eine besondere Bedeutung.
In einer Familie lässt man keinen zurück, hat sie gesagt. Das sind die Werte. Man schaut zueinander, auch in schwierigen Zeiten. Ist sie deshalb Gewerkschafterin geworden? Also so dieses Aufeinander aufpassen?
Ich denke, sie möchte die Werte, die sie von ihrem Vater gelernt hat, weiterführen und im Unternehmen behalten. Das heißt natürlich, dass die Arbeiter und Angestellten faire Bedingungen haben, was immer fair dann genau heißt, dass es natürlich Aufstiegsmöglichkeiten gibt im Unternehmen, dass es einen guten Lohn gibt und einen Kündigungsschutz. Aber das kann man ihr auf jeden Fall unterstellen. Daniela Cavallo hat sich sehr früh schon engagiert, ist schon 2002 in den Betriebsrat eingetreten, hat dort verschiedene Funktionen übernommen. Sie selber hat dort eine Ausbildung gemacht, hat sich dann auch fortgebildet zur Betriebswirtin und ist jetzt 20 Jahre später quasi an der Spitze ihrer Laufbahn angekommen als oberste Betriebsrätin von Volkswagen. Und in dieser Funktion sitzt sie auch im Aufsichtsrat des Konzerns.
Also sie ist sozusagen die Vertretung der Angestellten.
Genau, sie ist die oberste Vertreterin aller Angestellten des Konzerns. In Deutschland ist es ja so, dass die Aufsichtsräte paritätisch besetzt werden, nämlich zur Hälfte von den Eigentümern des Unternehmens, also den Aktionären, und zur anderen Hälfte von den Arbeitnehmern.
Und das ist eine unangenehme Situation, wenn wie im Jahr 2024 die Chefs kommen und sagen, oh, wir werden sparen, wir werden kürzen, wir werden irgendwas nehmen.
Das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation, weil bei VW gab es seit 1994 eine Jobgarantie. Das ist sehr ungewöhnlich. Solche Jobgarantien gibt es bei anderen Unternehmen höchstens mal temporär für mehrere Jahre. Und der Kündigungsschutz ist natürlich für die Arbeitnehmer ein sehr hohes Gut. Und wenn dieser jetzt wegfallen würde und es sogar Werksschließungen kommt, dann ist das für Gewerkschafter und für Daniela Carvalho die absolute Ausnahmesituation.
Das heißt, sie ist jetzt gefragt, wie reagiert sie darauf?
Bisher hat sie sehr sachlich reagiert. Sie gilt ja auch als ruhig, sachlich, zielorientiert, wirklich auch an der Sache orientiert. Sie übt darüber hinaus auch Kritik an der Strategie des Managements bisher. Sie sagt, es fehlen Elektroautos im günstigen Bereich.
Denn es gibt ganz viele Stellhebel, die das Unternehmen zu verantworten hat. Da geht es uns darum, dass wir natürlich wettbewerbsfähige, gute Produkte haben müssen, die Kundschaft auch uns aus den Händen reißt. Uns fehlen die Einstiegsmodelle in der Elektromobilität.
Die Einstiegsmodelle fehlen, diese ganze Kritik an der E-Mobilitätsstrategie der VW-Führung, sage ich mal. Stimmt denn die? Also hat das was?
Das stimmt zum Teil schon. VW hat wie viele andere Autokonzerne relativ spät den Umstieg zur Elektromobilität eingeleitet. Das lag aber auch daran, dass die Elektroautos nicht allzu gefragt waren in Deutschland und auch in Europa. Früher konnte man das kompensieren, beispielsweise durch Gewinne im China-Geschäft oder durch Gewinne von anderen Konzernmarken, beispielsweise von Audi und von Porsche. Das fällt aber inzwischen weg, weil in China läuft der Automarkt auch nicht gut und zudem ist dort der Umstieg auf die Elektromobilität schon weiter. Das ist allerdings eher verursacht durch das vorherige Management, weil das jetzige ist erst seit 2 Jahren im Amt. Dazu kommt, dass der Automarkt insgesamt, die Verkäufe in Europa, sehr stark zurückgegangen sind. Wir liegen in Europa derzeit 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr unter dem Niveau, was es vor der Corona-Pandemie gab. VW hat einen Marktanteil von 25% in Europa ungefähr. Und das sind laut VW ungefähr 2 Werke, die man zu viel hat.
Wir sind gleich zurück. Sie denken an Ihre Pensionierung, ohne sich Sorgen zu machen? Dann haben Sie offensichtlich gut vorgesorgt. Wenn nicht, lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten der Allianz beraten. Persönlich und kompetent. Wir sind an über 100 Standorten in der Schweiz für Sie da.
Wenn ich also höre, die Nachfrage sinkt, Probleme in China, dann kann man schon sagen, VW, das große VW, hat ein riesiges Problem. Also ein Unternehmen mit solchen Problemen fängt an zu sparen.
Genau, es wird inzwischen offenkundig, dass Volkswagen ein Problem hat. Und der große Schock kam dann Ende Oktober, als VW tatsächlich angekündigt hat, ein Sparprogramm umsetzen zu wollen und auch die seit 30 Jahren bestehende Jobgarantie gekündigt hat.
Das heißt, VW macht also wirklich ernst. Es ist ihnen auch ernst. Liegt das eigentlich alles nur an der tiefen Nachfrage?
Die Marke VW kommt im Moment auf eine operative Rendite auf 2,3%. Andere Marken, die vielleicht früher viel schwächer waren, beispielsweise Seat Cupra oder auch Skoda, kommen auf Margen, die 2- bis 3-mal so hoch sind wie die der Kernmarke VW.
Warum ist das so?
Die Arbeitskosten sind in Deutschland natürlich sehr hoch. Allerdings in Ländern wie Ungarn oder Tschechien, vor allem eben Südosteuropa, das sind natürlich ganz andere Zahlen.
Wenn du diese Zahlen jetzt nennst im Vergleich, bedeutet das, könnte man sagen, die Leute bei VW verdienen zu viel? Also ich glaube, das würde Daniela Carvalho ja wahrscheinlich anders sehen, oder?
Ich würde das nicht daran messen, dass sie zu viel verdienen. Man muss das in Anführungszeichen zu viel verdienen, eher daran messen, was bei anderen Autokonzernen oder in der Metallbranche in Deutschland verdient wird. Und da muss man schon sagen, dass die VW-Mitarbeiter, diese 125.000 in Deutschland, außerordentlich gute Konditionen haben.
Aber eben, die Frage nochmal, sieht das denn Daniela Cavallo auch so?
Das weiß auch Daniela Cavallo. Sie räumt das öffentlich nicht immer so ganz konkret ein. Aber manchmal hört man es raus, wenn sie spricht, beispielsweise bei Ankündigungen vor die Medien, wenn sie aus einer Sitzung kommt und vor den Mikrofonwald tritt.
Ich wiederhole hier auch nochmal deutlich, wir haben als Betriebsrat auch eine sehr starke, richtige Wahrnehmung aus meiner Sicht über die aktuelle Situation des Unternehmens. Also es ist nicht so, dass wir negieren, dass wir in einer schwierigen Lage sind. Wir sehen das ja insgesamt auch gerade in der Automobilindustrie im Übrigen, nicht nur in der Marke Volkswagen, sondern bei allen Marken. Und wir wollen natürlich auch dieser Situation Rechnung tragen.
Interessant finde ich an dieser Stelle übrigens, wie ruhig sie immer bleibt. Also man könnte ja auf die Trommel hauen, man könnte Streik androhen. Das tut sie ja nicht.
Ja, ich denke, das entspricht ihrem Charakter, dass sie auch in diesen krisenhaften Situationen relativ ruhig und sachlich bleibt. Was Streikandrohungen betrifft, Streiks stehen natürlich im Raum, aber bisher gilt aus dem noch laufenden Tarifvertrag eine Friedenspflicht, so heißt das in Deutschland, und die gilt bis Ende November. Ab dem 1. Dezember sind dann aber Streiks erlaubt und wie es derzeit aussieht, kann man sagen, die Streiks sind dann auch wahrscheinlich.
Okay, das heißt, es lohnt sich im Moment noch für sie ruhig zu bleiben. Hat sie denn eigentlich eine Möglichkeit, wirklich etwas zu erreichen? Also hat sie Hebel?
Sie hat Hebel. In Deutschland ist ja, wie erwähnt, der Aufsichtsrat paritätisch besetzt, zur Hälfte nämlich durch die Besitzer des Unternehmens und zur Hälfte durch die Arbeitnehmer. Bei VW ist es aber so, dass das Land Niedersachsen 20% der Stimmrechte hält, also zu den Eigentümern des Unternehmens gehört, und zwei Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat sitzen, nämlich der Ministerpräsident und eine Ministerin. Wenn sie es schafft, diese beiden auf ihre Seite zu ziehen, dann haben die Arbeitnehmer mit diesen beiden Vertretern der Kapitalseite sozusagen eine Mehrheit im Aufsichtsrat und können damit viel verhindern.
Die Gewerkschaften haben bei VW also eine Macht, die sie jetzt nicht unbedingt bei anderen größeren Unternehmen haben.
Genau, die Macht ist enorm und man kann im Prinzip zugespitzt sagen, VW ist eine Art Staatskonzern, weil sich eben nie das Management sozusagen relativ frei durchsetzen kann und das unternehmen kann, was für den Konzern nötig ist. Die Mitbestimmung ist ja in Deutschland ein hohes Gut. Das kennt man ja so in der Schweiz nicht. Also bei allen Unternehmen haben die Mitarbeiter ein vergleichsweise großes Mitspracherecht, vergleichsweise zu anderen Ländern. Nur bei VW ist das eben besonders hoch, weil sich Politiker eben dann oft doch auf die Seite der Arbeitnehmer stellen.
Weil sie dann wahrscheinlich von den Arbeitsplätzen abhängig sind, oder? Also so einem Ort wie im Wolfsburg oder so, wo so viele Leute dann arbeiten. Was sind ja alle in dem Dilemma in dem Fall. Niemand will Massenentlassungen.
Genau. Und es geht natürlich immer an die nächste Wahl. Und da wirkt es natürlich sehr viel besser, wenn man sich für die Arbeitnehmer einsetzt, weil das ein ganz konkretes Ziel ist, als wenn man sich vielleicht für die Gesundheit des Konzerns einsetzt, was ein doch sehr abstraktes Ziel ist und bei Wählern natürlich nicht so gut verfängt.
Und ich nehme an, die VW-Spitze, die Politik, Cavallo und die Gewerkschaften, die verhandeln jetzt. Wie ist da der Stand?
Genau, am vergangenen Donnerstag begann die dritte Verhandlungsrunde und dort hat die Gewerkschaft erstmals ein paar Ideen selber auf den Tisch gelegt, wie es weitergehen könnte, hat eine Art Zukunftsplan, wie sie das nennt, vorgelegt, wo 1,5 Milliarden Euro gespart werden sollen, die vielleicht aber nachher erstmal in einen Zukunftsfonds fließen sollen. Genau ist das nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, wie das aussehen soll. Aber dieser Vorschlag ist noch sehr weit von dem entfernt, was sich das Management vorstellt.
Ich stelle mir das einfach noch schwierig vor. Also die Gewerkschaften und Daniela Cavallo, die wollen ja Arbeitsplätze und gute Löhne erhalten. Die wollen das Unternehmen aber auch entwickeln helfen. Und wenn ich dir jetzt aber zuhöre, schmerzlos wird das ja wirklich wohl nicht gehen. Gäbe es denn irgendwelche Bereiche noch, wo man sonst Kompromisse eingehen könnte?
Was hinter den Kulissen diskutiert wird, sind zum Beispiel, dass zwei Werke, die Gläserne Manufaktur in Dresden und ein Werk in Osnabrück, beides eher kleine Werke mit rund 300 beziehungsweise 2300 Mitarbeitern, dass die verkauft werden. Das hätte den Vorteil, dass die Standorte an sich erhalten bleiben und die Mitarbeiter da weiter arbeiten können. Und Daniela Cavallos Anliegen könnte es ja sein, primär mal die Arbeitsplätze zu erhalten, auch wenn diese Arbeitsplätze dann nicht mehr innerhalb des VW-Konzerns sind. Eine andere Idee wäre, wieder zur Vier-Tage-Woche zurückzukehren. Das gab es schon mal in einer Krise in den 1990er Jahren. Damals ging es VW auch sehr schlecht. Und damals wurden die Gewerkschafter und auch das Management kreativ und hat unter anderem die Vier-Tage-Woche eingeführt bei Lohnverzicht. Hm. Und diese blieb so lange, die VW-Werke unterausgelastet waren. Und später ist man dann wieder zur Fünf-Tage-Woche zurückgekehrt. So eine Diskussion schwebt, glaube ich, manchen Gewerkschafter zumindest auch heutzutage vor.
Dann sage ich danke, Michael. Warst du hier?
Gerne.
Und wir schauen, ob sich die Seiten einigen können.
Es bleibt spannend. Bis Weihnachten soll ja eine Lösung gefunden werden. Man wird sehen, ob das gelingt.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.